bin ja gerade dabei, durchs Hohelied zu predigen. Und heute ist das Thema Ärger im Paradies. Und wir hatten ja schon angeschaut, so wie die Schönheit. Und dann war ja die Kennenlernphase, dann die Hochzeit. Dann letztes Mal, wo ich gepredigt habe, war göttlicher Sex. Und heute eben Ärger im Paradies. Und nächstes Mal, es wird aber erst im neuen Jahr sein, werde ich dann um die vollkommene Liebe dann predigen. Denn wir starten ja im Advent in eine Predigtreihe über die Heiligen, die zu Jesus hinkommen, die Krippe, man sagt die Magier oder die Könige. Und es geht darum, in dieser Zeit zu entdecken, dem König, der kommt, ihn anzubeten. Drum auch die Themen, hebe deine Hände, bringe deine Geschenke, schütte dein Herz aus, beuge dein Knie. Also in dieser Reihe geht es um Anbetung. Ich freue mich schon total auf die Adventszeit, um dem König zu begegnen. Und es hilft uns einfach, wie können wir diesem König begegnen. Aber jetzt sind wir noch im Hoheslied. Und ich wiederhole es einfach, das ist ein Lied, Lied der Lieder, das waren in den Charts ganz oben, das war das beste Lied von Salomo. Der Bibel steht, er hat 1005 Lieder geschrieben und das Hohelied, das ist das Beste. Und es kommen drei Charakter vor: der Liebhaber, der Bräutigam, das ist Salomo, dann gibt es die geliebte Braut, das ist Sulamit, und die Freunde sind die Töchter Jerusalems, die Mädchen. Und man kann ja das Hohelied ganz unterschiedlich auslegen. Also manche sagen, es geht die Beziehung zwischen der Gemeinde, also der Kirche, dem Leib Christi und Gott, also die Liebesbeziehung. Dann wieder andere sagen, es ist die Liebe zwischen Mann und Frau. Man kann ja sagen, es ist beides. Und es gibt wirklich viele Auslegungsmöglichkeiten. Und ich habe mich entschieden, eben in dieser Reihe auch bewusst zwischen Liebe, zwischen Mann und Frau, also die menschliche Liebe anzuschauen. Ich gehe jetzt nicht so auf die göttliche Liebe und die Gemeinde ein. Also da kann man da könnte man wochenlang darüber reden. Und genau, und heute geht es eben Ärger ums Paradies und es geht um Beziehungen, die Schwierigkeiten haben. Beziehungen, wo es nicht gut läuft, und wir suchen nach Antworten. Die Welt sucht nach Antworten. Und diese Serie soll einfach auch helfen, zu sehen, wie Gott in Schwierigkeiten, was er dazu zu sagen hat, zwischen den Menschen. Und es geht jetzt nicht nur zwischen den Ehepartnern, sondern man kann es auch zwischen Arbeitskollegen, zwischen Geschwistern, zwischen Schulfreunden, egal wo man ist, also wie man mit diesem Ärger umgeht. Und das Ziel ist, das ist immer der erste Vers, das Lied der Lieder von Salomo, und dann sagt Sulamit, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Und es geht darum, diese Liebe, die besser als Wein ist, dass man die kennenlernen, beziehungsweise dass die in uns immer sichtbarer wird, dass wir immer Jesus ähnlicher werden, dass man sagt, boah, so wie der liebt, es ist besser als Wein. Also es geht da nicht nur um die sexuelle Liebe, sondern es geht auch darum, wie er auftritt, wenn er in den Raum reinkommt. Oh, das ist besser als Wein, wie er liebt. Und das ist, das ist so das Ziel. Und heute im Ärger im Paradies geht es nicht darum, nicht zu streiten. Also das Ziel ist nicht, dass wir nicht streiten, sondern das Ziel ist, dass wir richtig streiten. Und ich glaube, es gibt gesunde Konflikte, und in Sprüche 14,4 heißt es, wo keine Rinder sind, da bleibt die Krippe, also die Futterstelle, sauber. Die Kraft des Ochsen aber verschafft großen Gewinn. Und ich habe es mal ein bisschen umformuliert auf heute hin. Da heißt es, also ich habe das dann so gesagt, wo keine Beziehungen sind, da gibt es keinen Streit und alles sieht schön aus. Aber die Kraft der Beziehungen verschafft großen Gewinn. Beziehungen sind wertvoll, aber ist auch Arbeit. Hinterlässt Dreck, also der Stall ist nicht immer so sauber, wie man sich das wünscht. Und es geht mir darum, dass man lernen, richtig miteinander umzugehen. Eben nicht nur zwischen Eheleute, sondern in allen Beziehungen. Und ich glaube, in einer Beziehung gibt es verschiedene Schritte. Jetzt zwischen Eheleute, es gibt dann, der erste Schritt ist dann, wenn man verheiratet ist, ist die Hochzeitsreise. Und ich hätte euch jetzt so gern von meiner Hochzeitsreise Bilder gezeigt, aber ich war so verliebt, ich habe nicht dran gedacht, Bilder zu machen. Also wir haben keine Bilder von unserer Hochzeitsreise, wir haben uns auf andere Sachen konzentriert. Da war noch alles happy und clappy, da war alles gut und wir haben jeden Augenblick genossen. Und dann kommt der nächste Schritt in der Beziehung. Ich nenne den Schritt der Ernüchterung. Du wachst eines Tages auf und denkst dir, wow, ich bin tatsächlich verheiratet. Ich kann nicht nach Hause gehen. Ich bin ja zu Hause. Und ich komme da gar nicht mehr raus und du diskutierst und merkst, Ehe halt. Und 70% bleiben in dieser Phase hängen, weil sie nicht gelernt haben zu streiten, sondern es ist immer reiben, immer schwierig, immer Ehe halt. Und dann gibt es noch den nächsten Schritt, die verpflichtende, die hingebungsvolle Liebe. Und da werde ich dann nächstes Mal mehr darauf eingehen, wenn ich darüber predige. Da ist immer noch alles ziemlich viel schief und nicht immer alles einfach, aber diese Liebe ist gereift. Und mir geht es eben heute darum, in dieser ernüchternden Zeit, also Hochzeitsnacht haben wir letztes Mal gehabt und jetzt diese ernüchternde Zeit, es ist nicht einfach, dass man da nicht stehen bleibt in der Beziehung, dass man weiterkommt in Beziehungen, dass die Beziehungen reifen, auch wenn es schwierig ist und dass man sich lieben kann, also dass es eine hingabungsvolle Liebe ist, aber deswegen müssen wir uns diese Zeit, auch diese ernüchternde Zeit genauer anschauen. Und ich springe direkt rein in den Text in Hohes Lied 5, Vers 2. Da heißt es, ich schlafe, aber mein Herz wacht. Und das ist jetzt eine spezielle Stelle. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten und ihr dürft es gerne prüfen. Ich habe mich für eine Auslegung entschieden, wo ich gedacht habe, ja, das passt. Also die meisten sagen, ich schlafe, aber mein Herz wacht, sie träumt und jetzt wird es alles ganz romantisch und sie erzählt, was sie träumt und hin und her. Kann man sehen. Ich sehe es ein bisschen anders. Sie liegt im Bett, die Sulamit, sie will schlafen, schläft so halb, aber sie kann nicht richtig schlafen, weil ihr Geliebter, der ist nicht da. Sie liegt wach rum und denkt sich, wann kommt er endlich nach Hause? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe oft gehört, wenn der Ehemann, die Ehefrau nicht da ist, kann man nicht gut schlafen, man wälzt sich rum, ist schlecht gelaunt. Manche schlafen umso besser, ich weiß es nicht. Aber sie will schlafen, sie schläft, aber ihr Herz wacht, sie ist unruhig. Und da ist die Stimme meines Geliebten, der anklopft und sagt, tu mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Makellose, denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll von Tropfen der Nacht. Tropfen der Nacht, also er war die ganze Nacht unterwegs. Wenn ich so auf mein Leben schaue, so ein bisschen herunterbreche, ich sage meiner lieben Frau, ich bin um 5 zu Hause, bin unterwegs, Akku leer vom Handy, die Nummer auch nicht, also heute alles halt, schickt man, also hat man ja nicht mehr alles so Nummern auswendig und man kommt irgendwann nach Hause, richtig spät. Und es gibt zwei Möglichkeiten, nach Hause zu kommen. Man kann so reinschlürfen und sagen, oh, tut mir leid, Schatz, es ist das und das und das und das alles passiert. Oder die zweite Variante ist, hallo Schatzi, ich bin da, meine Taube, meine Makellose, schau, ich war nass, geregnet hat es, ich habe es nicht geschafft. Salomo hat sich für die zweite Variante entschieden. Und Sulamit sagt, ich habe meine Kleider ausgezogen. Wie soll ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen. Wie soll ich sie wieder besudeln? Sie liegt im Bett und hat schlechte Laune und hat keine Lust, für diesen Salomo aufzustehen. Und hat ihn ausgesperrt. So, vorbei, du bist zu spät. Sie ist richtig böse. So, Salomo, so nicht mit ihr. Und jetzt macht Salomo Folgendes. Aber mein Geliebter streckte seine Hand durch die Luke. Ich habe versucht, Kommentare gelesen, was bedeutet die Luke. Ganz genau weiß was nicht. Aber ich kann mir vorstellen, die Luke ist dazu da, um rauszuschauen. Was macht Salomo? Er will rein. Die Hand durchschieben. Jetzt gerät mein Herz in Wallung. Viele Übersetzungen sagen, es ist total romantisch. Mein Schatz ist da, ich freue mich. Ich ding, alles toll. Ich habe mir jetzt nochmal angeschaut, verschiedene Stellen, wo es vorkommt. Und ich bin draufgekommen, das heißt so, der Bauch knurrt, er tobt, seinetwegen. Eigentlich ist es so ein Zeichen von, boah, Salomo, wie kannst du nur? Und da gibt es eine interessante Stelle in Jesaja 17, da beschreibt es dieses Wort eben, das Meer tobt und braust, wie so ein Gericht Gottes, das kommt, um das Volk zu vernichten, also Gericht. Und mir kommt vor, sie liegt da und ihr Herz tobt und will Salomo vernichten. Also sie knurrt und tobt. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit zwischen 4 und 5 vergangen ist. Irgendwann hat sie sich doch entschieden, okay, ich stehe auf, um meinen Geliebten zu öffnen. Ich kann ihn halt doch nicht bis zum Morgen draußen stehen lassen. Da troffen meine Hände von Myrrhe und meine Finger von feinster Myrrhe auf dem Griff des Riegels. Ich tat meinem Geliebten auf, aber mein Geliebter hatte sich zurückgezogen, war fortgegangen. Meine Seele ging hinaus, ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Ich rief ihm, aber er antwortete mir nicht. Dann haben wir noch geschaut, was bedeutet es, der Griff voller Myrrhe. Und es heißt eigentlich, ein zurückgewiesener Liebhaber, dass er sagt, ey, du hast mich zurückgewiesen, aber ich möchte einfach trotzdem noch zeigen, dass ich dich lieb habe. Und es ist dieses Zeichen von diesem Myrrheöl. Und ich kann mir vorstellen, Salomo steht draußen, es ist kalt, nass, die Haare, kommt nicht rein. Er ist auch beleidigt. Salomo ist richtig beleidigt und zieht sich zurück und ist weg. Er ist einfach weg und sagt, hey, wenn die so rumzickt, ich bin mal raus. Aber was mir unheimlich berührt, hey, ich liebe dich trotzdem noch. Er lässt das Zeichen da. Ich liebe dich trotzdem noch. Ich glaube, dass hier ein Streit beschrieben ist von zwei Eheleuten, der eigentlich lächerlich ist. Der Mann kommt zu spät, die Frau ist sauer, sie tobt. Es gibt ja immer so zwei Reaktionen, wie man Ärger ausdrücken kann. Der eine ist ganz wild, also tobt, und der andere zieht sich zurück und bestraft den anderen mit Schweigen. Weg, zieht sich aus, raus. Also es sind so zwei Seiten. Und das ist hier in diesem Streit. Aber was mir besonders gut gefällt, ist, es ist nicht die Androhung, wenn es schief läuft, wenn es schwierig ist, so, wenn du das und das machst, dann lasse ich mich scheiden. Wenn du das und das tust, ist keine Hoffnung mehr. Salomo hat gesagt, hey, mit dem Öl hat er gezeigt, wir haben einen Streit, ich bin sauer, ich bin jetzt weg. Aber er hat das Öl dagelassen, also die Myrrhe, zum Zeichen, hey, ich liebe dich trotzdem noch. Das ist keine Drohung, mich scheiden zu lassen. Also das ist die Situation, aber es ist schon sehr dramatisch. Denn, ich lese nochmal Vers 6, ich trat meinen Geliebten auf, aber mein Geliebter hatte sich zurückgezogen, er war fortgegangen. Ich war außer mir, dass er weg war. Sulamit war fertig. Die muss außer, also ist auch wieder sehr, also da gibt es verschiedene Wörter, wo man schauen kann, es ist sehr emotional, sie ist fix und fertig, ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Ich rief ihm, aber er antwortete mir nicht. Und dann macht sie sich auf den Weg und dann kommt dieser interessante Vers. Sie zieht los und es fanden mich die Wächter, welche die Runde machten in der Stadt. Sie schlugen mich wund, sie nahmen mir meinen Umhang, Schleier weg, die Wächter auf der Mauer. Die Wächter sind da, um Schutz zu geben. Wächter sind da, zu schauen, dass alles in Ordnung ist. Aber was hier passiert, die Wächter sehen diese Frau durch die Nacht irren, ihren Mann zu suchen, aber sie fragen nicht nach, hey, was ist los? Sondern sie sehen eine verheiratete Frau in der Nacht allein unterwegs. Das kann ja nicht gut sein. Und sie kriegt richtig eins auf den Deckel. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für uns als Kirche, als Geschwister? Was heißt das für uns? Ich glaube, wenn Beziehungen auseinanderbrechen, wenn Beziehungen wirklich in der Krise sind, dann ist es nicht der Auftrag von den Wächtern zu sagen, deine Ehe muss funktionieren, du musst funktionieren, du bist schuld, du musst deinen Stall sauber halten, du bist schuld, dass dein Mann weg ist, du bist schuld, dass deine Frau weg ist. Und anstatt Schutz zu geben, nehmen die Wächter sogar noch den Umhang weg, dass sie völlig schutzlos da ist. Und mich ich möchte, wenn ich so nachdenke, das möchte ich nicht. Das bestürzt mich, wenn wir gemeinsam unterwegs sind und einer, da streiten Leute, sind haben Schwierigkeiten und dass die Wächter kommen und sagen, ja, wie du lebst, das ist falsch. Wie du machst, ist... Und wenn ich dann auf Jesus schaue, Jesus hat zum Beispiel Frau am Jakobsbrunnen. Die hat viel falsch gemacht. Die hat viele Männer gehabt und nicht in Ordnung gelebt. Aber Jesus kam immer in Gnade und Wahrheit. Er hat die Wahrheit angesprochen, aber auch in Gnade und hat der Frau weitergeholfen. Aber hier haben die Wächter gesehen, boah, das kann nicht in Ordnung sein und wusch. Und haben gar nicht nachgefragt, was los ist. Und das ist oft die Herausforderung, wo wir als Christen, als Menschen drinstecken. Wir fühlen uns nicht verstanden. Wir werden unfair behandelt, auch von unseren Leuten, die eigentlich auf uns aufpassen sollten, werden wir auch noch verletzt. Und jetzt gibt es eine Wahl. Ich glaube, Beziehungen sind sehr umfochten. Gott sagt, hey, zwischen Mann und Frau, das soll zusammen sein, soll nicht getrennt sein. Dann gibt es noch die Macht Satan, der alles versucht zu trennen. Der versucht, Ehen zu zerstören, aber der versucht auch, Freundschaften zu zerstören, Gemeinden zu zerstören, Spaltungen unter Christen. Gott versucht, zusammenzubringen. Satan versucht, auseinanderzubringen. Und in diesem Konflikt stehen wir. In diesem Konflikt ist auch diese Sulamit und der Satan benutzt eine Waffe und die ist Stolz. Das ist eine gefährliche Sache. Die Sache von Sulamit und Salomo, spät in der Nacht kommen, es wird alles ganz schnell, ganz persönlich. Ich bin im Recht, ich bin frustriert, ich. Und man trennt sich und isoliert sich. Und man kann dem Stolz das, wo der Satan reinkommt, kann man nicht mit eigener Kraft begegnen, sondern wir brauchen eine größere Waffe. Wir brauchen die Waffe vom Herrn, von Jesus Christus, sein Wort und seine Wahrheit. Und das Gegenteil von Stolz, von Egoismus, und das ist Demut. Und das ist die ultimative Wahl, die wir treffen können in Konflikten. Stolz oder Demut. Und das ist gar nicht so einfach, weil du kannst nicht auf die andere Person warten, bis sich die entschuldigt, bis das alles in Ordnung ist, sondern Demut heißt, ich mache den ersten Schritt auf die andere Person zu und setze nicht auf meinen Egoismus. Und ich glaube, das ist der Schlüssel auch in Konflikten. Es geht nicht um mich, sondern es geht darum, dass ich den ersten Schritt auf den anderen zumache. Und jetzt passiert was Unglaubliches, was mich sehr, sehr berührt. Die nächste Szene ist Sulamit mit ihren Freundinnen zusammen und redet darüber, was passiert ist. Und normalerweise, wenn so Freundinnen zusammen sind, wenn wir so behaupten, zieht man voll über den Salomo her und sagt, was ist denn das für ein mieser Typ? Die Männer genauso, was ist denn das für eine Lady? Aber da heißt in Vers 8, ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was sollt ihr ihm berichten? Dass ich krank bin vor Liebe. Und die Töchter Jerusalems sagen, was ist dein Geliebter von anderen Geliebten? O du Schöne unter den Frauen. Was ist dein Geliebter vor anderen Geliebten, dass du uns so beschwörst? Anstatt dass Sulamit über Salomo herzieht, hat sie Entscheidung getroffen, sagt, ich liebe ihn auch. Salomo hat schon an der Tür gesagt, hey, ich liebe dich, auch wenn es gerade schwierig ist. Und sie hat auch eine Entscheidung getroffen, ich liebe ihn auch. Und da staunen die Mädels drüber, die Freundinnen, und fragen, hey, warum ist er so besonders? Und sie sagt, mein Geliebter ist weiß und rot. Weiß und rot ist die Farbe der Schönheit. König David wurde auch als rötlich bezeichnet. Hervorragend unter Zehntausenden. Obwohl sie sauer ist, verletzt ist, entscheidet sie sich für das Beste und gut über Salomo zu reden. Sein Haupt ist reines Feingold. Seine Locken sind gewellt, schwarz wie ein Rabe. Seine Augen sind wie Tauben an Wasserbächen, gebadet in Milch. Sie sitzen wie Edelsteine in ihrer Fassung. Seine Wangen sind wie Balsambeete in den würzigen Pflanzentum hoch wachsen. Seine Lippen wie Lilien aus den feinsten Myrrhe fließt. Und es geht noch einige Verse weiter, wie Sulamit über Salomo redet. Und sie hat sich entschieden, hat gesagt, heute nicht Teufel, heute nicht Satan. Sie, Sulamit, kann nicht Salomo kontrollieren, aber sie kann sich kontrollieren und sie kann wählen, ob sie Worte des Lebens ausspricht oder Worte des Todes. Und sie hat sich für Leben entschieden. Und das beeindruckt die Mädels wieder. Und dann heißt es in Vers 6,1, dann kommt auch die schmerzliche Frage, hey, wohin ist dein Geliebter gegangen, du Schönste unter den Frauen? Wohin hat sich dein Geliebter gewandt? Wir wollen ihn mit dir suchen. Diese Freundinnen sind anders als die Wächter. Sie haben nachgefragt und zugehört, sagen, ja, wir machen uns auf den Weg, dass die Beziehung wieder hergestellt wird. Wir haben Hoffnung. Und dann eben in Vers 2 die Zusammenführung. Mein Geliebter ist in seinen Garten hinabgegangen zu den Balsambeeten, um sich in den Gärten zu ergehen und Lilien zu pflücken. Ich bin meines Geliebten und mein Geliebter ist mein, der unter den Lilien weidet. Sulamit und Salomo gehören zusammen. Hat Gott zusammengefügt und sie gehören zusammen. Sind wieder zusammen. Und Salomo hat auch eine Entscheidung getroffen. Er zieht auch nicht über Sulamit her und sagt sich, hey, was bist denn du so eine? Was stellst du dir denn so blöd an, wenn ich mal zu spät nach Hause komme? Sondern er sagt dann, du bist schön, meine Freundin, wie Tirza, lieblich wie Jerusalem, furchtgebieten wie die Herrscher mit Kriegsbannern. Das hat er erlebt. Wende deine Augen ab von mir, denn sie überwältigen mich. Dein Haar gleicht der Ziegenherde, die vom Bergland Gilead herabwallt. Deine Zähne gleichen einer Herde Mutterschafe, die von der Schwemme kommen, die allesamt Zwillinge tragen und von denen keines unfruchtbar ist. Er schwärmt wieder von Sulamit. Er denkt sich, boah, was für eine Hammerfrau. Und das, was da passiert, ist richtig kraftvoll. Das ist ein Spirit von, wir sprechen Leben übereinander aus. Wir sprechen Wahrheiten über uns aus und suchen nicht, was uns trennt, sondern versuchen, zusammenzukommen. Und ich habe überlegt, was ist das für ein Geist, was kann das für uns ganz praktisch bedeuten? Und ich glaube, wenn man so in Schwierigkeiten in Beziehungen ist, dass man aufmerksam zuhört und nicht das Zuhören von, sag mal was, dass ich deine Argumente habe und wieder zurückzuschießen, sondern zuzuhören, voll aufmerksam, damit ich verstehen kann. Auch wenn ich emotional gekränkt bin, dass ich verstehen kann, was los ist. Und Verstehen beginnt, wenn Verurteilung zurückgehalten wird. Also ich kann verstehen, wenn ich nicht im Hintergrund meine ganzen Argumente habe und versuche, die andere Person fertig zu machen, sondern wirklich Verurteilung keinen Platz zu lassen und die andere Seite zuzuhören. Und das Nächste ist, ich werde mich entschließen, mich einzufühlen. Empathie. Was ist Empathie? Was ist einzufühlen? Und ich habe mal so ein Zitat gehört von: Ich frage den Verletzten nicht, wie er oder sie sich fühlt, sondern ich werde zum Verletzten. Also ich frage nicht, wie er sich fühlt, so wie fühlst du dich, sondern ich nehme den Schmerz auf und teile diesen Schmerz mit der Person und versuch, da hineinzukommen. Und das kann nur Gott machen. Das schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen seine Sichtweise, die andere Person zu sehen und zu verstehen. Und dann, wenn es weitergeht, Hohes Lied 6, 11 und 12. Und es ist so, wenn ich es nochmal nachgeschaut habe, kommt man nochmal vor, der ganze Streit, was da passiert ist, wird hier nochmal zusammengefasst. Das ist nämlich der Tag der Versöhnung. Und da heißt, zum Nussgarten war ich hinabgegangen, um die grünen Triebe des Dales zu betrachten, um zu sehen, ob der Weinstock ausgeschlagen, ob die Granatbäume Blüten getrieben hätten. Was sagt uns dieser Vers? Ich glaube, der bedeutet, ich bin auf der Suche. Sie hat gehört, wo Salomo ist. Sie geht dahin mit der Frage, ist da noch Hoffnung da? Ist da noch Hoffnung da zwischen uns? Ist da Hoffnung da für unsere Beziehung? Kann sie wiederhergestellt werden? Gehen da wieder Blüten auf? Und ich glaube, in Gott ist keine Beziehung hoffnungslos. Gott will Beziehung haben und sie geht hin zu dem Ort der Wiederherstellung, schaut, ist da wieder Hoffnung da? Und sie wird überrascht und sagt, ich wusste nicht, dass mein Verlangen mich gesetzt hatte auf die Wagen meines edlen Volkes. Dieser Wagen ist die königliche Kutsche. Und Sulamit hat nicht aufgegeben, sondern hat Wahrheit ausgesprochen Und dieses Verlangen nach Frieden, nicht nach Streit, hat sie gesetzt in die königliche Kutsche. Sie fahren durch die Stadt und die Beziehung wird öffentlich. Jeder kann sie sehen, sagen, ja, die gehören zusammen. Und sie erleben Zusammenhalt, Sulamit und Salomo. Sie haben Narben, sie haben gestritten. Es war unsicher. Sie hat gelitten, aber sie ist dem nachgegangen. Und was Gott zusammengetan hat, wird hier nochmal bestätigt. Und das ist dann diese reife Liebe. Ist immer noch schwierig, wir werden immer noch streiten, aber sie gehören zusammen in diesem Wagen. Und das ist diese Vereinigung. Und die Ruth Bell Graham hat mal gesagt, eine gute Ehe ist die Vereinigung zwei guter Vergebender. Und ich glaube, es ist so die Wahrheit in Beziehungen, in der Gemeinde, zwischen Eheleuten, Geschwistern, dass wir aufeinander zugehen und uns vergeben. Dass wir nicht den Feind siegen lassen mit unserem Egoismus, ich, sondern einen Schritt auf den anderen zugehen und Leben aussprechen, auch wenn wir verletzt sind. Amen.